and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58 dieses Basketball-Epos, fast schon, hier It's Swish. Heute reden wir erst einmal über meine Predictions zu der ersten Runde in den beiden Conferences und dann anschließend noch über die Brooklyn Nets, genauer gesagt über die Frage, wer von den drei Superstars ist der wichtigste. Viel Spaß mit dieser Folge.
Here it's Swish.
In Folge 50 haben Tom K. und ich zusammen die Runden durchgetippt. Dazu jetzt erstmal schon mal der kleine Disclaimer am Anfang, das ist natürlich jetzt gerade schon ein bisschen her und ich habe nicht mal richtig das Play-In-Tournament getippt, also das heißt, wir haben natürlich nicht alles perfekt jetzt gerade mit durchgetippt, aber wir fangen jetzt einfach mal mit an. Erste Runde im Osten, die hatte ich tatsächlich komplett richtig. Ich wusste, dass die Wizards durch das Play-In-Tournament durchkommen, beziehungsweise habe es vermutet und ich habe getippt, Sixers gegen Wizards 4-1. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Überragend, muss ich glaube ich nicht weiter drüber reden. Serie Nummer 2, Nets vs. Celtics, 4-1. Ich meine, hallo, come on, ist schon ziemlich, ziemlich gut. Kann man mir jetzt mal schon mal geben, die ersten zwei Serien komplett richtig. Die dritte Serie war Bucks gegen Heat. Ich hatte ein 4-2 getippt, am Ende wurde es sogar super, super eindeutig. 4-0 am Ende natürlich ausgegangen. Da zumindest schon mal die richtige Tendenz, wenn ich auch den Heat zu viel zugetraut hatte oder den Bucks, je nachdem dann zu wenig. Die vierte Runde Knicks gegen Hawks hatte ich bei 4-2, das hat überhaupt nicht geklappt, 1-4 ist es ausgegangen, also die New York Knicks sogar ganz schön auf den Sack gekriegt in dieser Serie. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Defense der New York Knicks sich besser durchsetzen würde gegen die Atlanta Hawks und dass offensiv einfach Julius Randle mehr produzieren würde, beziehungsweise dass die Hawks mehr Probleme mit ihm haben würden. Sie haben ihn sehr, sehr gut kaltgestellt und waren offensiv mit Trae Young, mit Bogdanovic, mit Huerter, mit John Collins, Clint Capella und so weiter und so fort, Danilo Gallinari, nicht zu stoppen. Erste Runde im Westen hatte ich Jazz vs. Warriors zu stehen, da also jetzt gerade schon mal natürlich der klare Fakt, dass eben nicht die Warriors durchgekommen sind, sondern eben die Grizzlies. Ich hatte trotzdem ein 4-1 getippt, so ist die Serie jetzt gerade auch mit ausgegangen und ich denke, gerade wenn man beachtet, dass eben Donovan Mitchell das erste Spiel nicht mitgespielt hat in dieser Serie, hätte ich auch diesen Grizzlies den Sieg zugetraut. Ich gebe mir jetzt dafür mal so halbe Props, weil es schon gut ist, dass ich 4-1 getippt habe. Es ist eigentlich nicht so gut, was ich eben dachte, wer dann eben überhaupt in dieses Matchup reinkommt. Zweite Serie im Westen waren die Suns gegen die Lakers, hatte ich ja bei 3-4, also habe auf die Lakers in 7 getippt. Ich dachte halt, dass LeBron und Davis komplett fit sind, das war einfach überhaupt nicht der Fall. Die Suns haben auch einfach extrem gut gespielt. Ich habe auch während des Podcasts schon gesagt, dass ich glaube, dass sie ein sehr, sehr gutes Matchup haben, beziehungsweise sehr, sehr gute Matchups generell, dass sie defensiv sehr, sehr gut mit aufgestellt sind und dass es deswegen auch in 7 geht. Am Ende ging es in 6 und eben nicht an die Lakers, sondern eben an die Suns. Extrem, extrem stark natürlich, was wir da abgezogen haben, lag natürlich auch nochmal an dem, was eben Devin Booker da nochmal gezeigt hat. Dritte Serie, Nuggets vs. Trailblazers und das hatte ich in einem Game 7 und zwar dann 4-3 für die Denver Nuggets. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass ich eigentlich einen Trailblazers-Tipp dazu stehen hatte und wir dann aber darüber diskutiert haben und ich mir so dachte, boah, die Blazers-Defense gegen die Nuggets, nee, sorry, gebe ich euch nicht, Leute. Und ja, so ist es dann auch passiert. Es ging nicht in 7, sondern es ging sogar nur in 6 Spiele. Die Denver Nuggets haben das Ding mit 4-2 geholt. Und ja, sie stehen jetzt natürlich auch völlig verdient in der nächsten Runde. Diese Trailblazers Defense reicht einfach nicht aus. Und auch offensiv sah das teilweise bis auf Damian Lillard extrem, extrem schwach aus. Immer wieder Probleme, irgendwas zu kreieren, eben was nicht von Damian Lillard kommt. Und dann noch die letzte Serie Los Angeles Clippers gegen Dallas Mavericks. Die hatte ich bei 4-2 für die Los Angeles Clippers. Am Ende wurde es sogar noch knapper. 4-3 ist es ausgegangen. Luka ist einfach komplett eskaliert in dieser Serie. Das muss man einfach mal genauso festhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass er es schafft, das Team so krass auf seinen Rücken zu nehmen. Kristaps Porzingis hat keine gute Serie gespielt. Tim Hardaway Jr. war im letzten Spiel auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube auch im vorletzten schon nicht überragend. Und da musste eben Luka super viel alleine machen und dass er es überhaupt geschafft hat, diese Serie in 7 Spiele hochzuhieven, das zeigt einfach schon, was er für einen massiven Impact hatte. Ich habe jetzt auch nochmal drüber geredet, über Game 7 in der letzten Folge, da habe ich also gesagt, dass ich denke, dass die Los Angeles Clippers weiterkommen. Auch da habe ich immerhin nochmal recht behalten, wäre jetzt auch echt blöd gewesen, wenn nicht, denn dann hätte ich mir diese Matchup-Analyse ja nicht richtig sparen können. Ich habe es ja auch gegen beide Teams gemacht, gegen Utah Jazz, aber so fühle ich mich jetzt trotzdem schon ein kleines bisschen besser als gerade damit, dass ich das zumindest richtig gesagt hatte. Alles in allem muss ich sagen, dass wenn ich jetzt hier so nachher auf meine Tipps drauf gucke, dass ich durchaus zufrieden bin. Also 3 komplett richtige Serientipps, wenn wir jetzt das Jazz gegen Warriors beziehungsweise dann Jazz gegen Grizzlies Ding mitzählen lassen. Und ja, dann 3-mal zumindest richtige Tendenz und auch sogar relativ nah dran. Also Nuggets Trailblazers eben habe ich 4-3 gehabt, ist 4-2 ausgegangen. Clippers Mavericks hatte ich 4-2 getippt und ist 4-3 ausgegangen. Nur bei Bucks gegen Heat hatte ich eben 4-2 anstatt 4-0 stehen, das war relativ weit weg. Trotzdem immerhin auch nochmal 3 Serien richtige Tendenz und 2 komplett falsch. Einmal die Knicks und einmal die Lakers, die ich einfach jeweils vorne gesehen habe in ihrer Serie, die jetzt aber verloren haben. Trotzdem, ich bin auf jeden Fall zufrieden und hätte mir da jetzt auf jeden Fall eine wesentlich größere Blamage vorstellen können, denn wir reden eben immer noch über Basketball und über die NBA. Ansonsten nach diesem kleinen, ja 5 Minuten längeren Intro, sage ich mal, gehen wir jetzt einmal zum Hauptthema der Folge und zwar, wer ist der wichtigste Superstar der Brooklyn Nets? Es müsste ja, glaube ich, jetzt mittlerweile allgemein bekannt sein, dass die Brooklyn Nets quasi ein All-Star-Team jetzt gerade mit aufgestellt haben, zumindest so fast. Zumindest so ein All-NBA-First-Team, zumindest die besten 3 Spieler aus so einem Team. Kyrie Irving, Kevin Durant und dann später noch James Harden nochmal mit dazugekommen. Alle natürlich erstmal eine unglaublich gute Saison gespielt, darüber muss man jetzt gerade nicht diskutieren. Worüber man aber diskutieren kann, wer ist der wichtigste dieser 3 Superstars? Wir fangen erstmal an mit dem Spieler, der jetzt vermeintlich erstmal den kleinsten Case hat und das ist für mich Kyrie Irving. Warum? Ganz klar, Kyrie Irving ist vor allem ein Scorer, der aber auch ein bisschen Playmaking nochmal mit übernehmen kann. In dieser Saison hat er jetzt 27 Punkte und 6 Assists rausgehauen bei extrem guten Wurfquoten 50, 40 und 92 von der Linie. Also extrem, extrem effizient. Warum hat er trotzdem den kleinsten Case? Naja, er ist halt ein reiner Scorer oder ein größtenteils reiner Scorer, der 0,4 Assists mehr holt als Kevin Durant oder geholt hat in dieser Saison und dafür natürlich offensiv schon sehr, sehr stark ist, aber Kevin Durant schon nochmal ein anderer Scorer auf einem anderen Level. Sieht man auch nochmal an den Wurfquoten, komme ich aber gleich nochmal mit dazu. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber warum erwähnst du ihn denn hier? Ganz ehrlich, weil er einfach der Spieler ist, der bislang die meiste Fitness aufzuweisen hat. 54 Spiele hat er in der Regular Season gemacht von diesen 72. Die anderen beiden kommen zusammen gerade mal so auf 71 Spiele. Kevin Durant dabei auf 32, gestartet zumindest, 35 insgesamt. Und James Harden auf 36 Spiele. Kyrie Irving hat es also geschafft, über seine 54 Spiele jeweils 35 Minuten zu spielen und dabei relativ fit zu wirken. Teilweise auch einfach alleine auf dem Platz eben gestanden, also ohne Durant und Harden. Und hat da trotzdem es immer wieder geschafft, seine Stats trotzdem noch mit hochzuhalten, trotzdem noch mit diesen krassen Shooting-Splits, trotzdem nochmal 27 Punkte insgesamt rausgeholt. Und auch in den Playoffs zeigt er jetzt gerade bislang ordentliche Leistungen. Ja, seine Wurfquoten sind ein kleines bisschen mit runtergegangen und vor allem auch seine Assist-Werte. Es liegt jetzt aber eben auch daran, dass die Nets gerade sehr, sehr viel Isolation-Basketball spielen und natürlich auch an James Harden. Wir gehen das Ganze trotzdem einmal nochmal kurz durch. Irving jetzt gerade in dieser Postseason in seinen bisher 7 Spielen 24,4 Punkte in 38 Minuten. Auch hier wieder 48,5% aus dem Feld, 38% von der Dreierlinie, 92,3% von der Freiwurflinie. Das heißt, wir sehen jetzt gerade hier, dass seine Wurfquoten, also die Feldwurfquote und die Dreierquote um fast genau jeweils 2% runtergegangen ist und er trotzdem immer noch ein elitärer Scorer ist, der natürlich auch super viel Platz für sich selber kreieren kann mit seinem ganzen Dribbling, Ballhandling sowieso. Und dann natürlich einfach noch mit seinen ganzen Moves, die er einfach drauf hat. Absoluter Wahnsinn. Der kann eben auch für andere kreieren. Trotzdem sind seine Assists jetzt in dieser Postseason runtergegangen und zwar insgesamt auf 4. Und das liegt natürlich an dem Spieler, zu dem wir jetzt nochmal kurz kommen, James Harden. Der hat jetzt in dieser Saison ja durchaus schon mal ganz gut abgeliefert. Ich denke, das kann man einfach mal kurz so sagen. 24,6 Punkte, 8,5 Rebounds und fast 11 Assists. Dazu 1,3 Steals. Bei Irving sind es übrigens noch 1,4, will ich nicht unterschlagen. James Harden mit 47% aus dem Feld, 36,6% von draußen und 85,6% von der Freiwurflinie. Das liest sich jetzt natürlich erstmal schon so ein kleines Stückchen schlechter als das von Kyrie Irving und das ist ja auch völlig logisch, die Wurfquoten sind eben nicht so gut bislang gewesen, dachte man. Und jetzt geht's in die Postseason-Stats und da ist dieser Mann einfach komplett explodiert offensiv. 23,2 Punkte, ja, das ist in etwa genauso viel, sogar ein kleines bisschen weniger als eben noch in der regulären Saison, knapp 1,5 Punkte weniger, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Vor allem aber auch nur 30,5 Minuten, in der Regular Season waren es immerhin noch 36 Minuten und die Stats, also die Splits sind einfach der Wahnsinn, die Shooting Splits. 55,6% aus dem Feld, 47,5% Dreier und 91% von der Linie. Dazu holt er dann eben nochmal ganz entspannt 6,2 Rebounds, also knapp mehr als Kyrie jetzt gerade in der Postseason, der liegt dabei 6. Und aber locker mal doppelt so viele Assists wie eben Kyrie in den Playoffs bislang. Kyrie mit 4, James Harden 8,8, dazu noch 1,7 Steals, das heißt also in der Postseason bislang auch noch Steals-Leader des Teams und 0,8 Blocks. Beide sind jetzt natürlich erstmal Guards, die defensiv nicht so wirklich jetzt gerade ihre Stärken haben. James Harden ist aber zumindest im Post sehr, sehr schwer angreifbar, weil er eben ja schon so ein kleines bisschen stämmiger ist nochmal als Kyrie, aber jetzt nicht fett oder sowas, sondern einfach muskulöser, einfach ein bisschen breiter nochmal mitgebaut. Und dadurch kann man ihn eben nicht so leicht durch die Gegend schieben. Trotzdem sind jetzt er und Kyrie keine guten Verteidiger. Ich würde aber, glaube ich, wenn es jetzt gerade in ein Game 7 kommt, schon James Hardens Defense vor die von Kyrie setzen. Einfach nur, weil ich denke, dass er eben eher nochmal den Körper hat, um mitzuhalten, dass wenn er wirklich Bock hätte, dass er das dann auch auf jeden Fall durchziehen könnte. Und dann kommen wir jetzt zu dem Spieler, der in dieser Saison für mich viel zu sehr unter dem Radar geflogen ist. Wir müssen uns immer noch mal in Erinnerung rufen, Kevin Durant ist die komplette letzte Saison ausgefallen mit einem Achillessehnenriss. Das ist eine wahnsinnig krasse Verletzung für einen Basketballer, vor allem wenn du so extrem groß bist wie Kevin Durant. Dein ganzes Körpergewicht lastet auf dieser Sehne und das Ding reißt einfach einmal durch. Er ist ein komplettes Jahr lang ausgefallen und jeder, der sich ein bisschen mit der NBA auskennt, weiß, es gibt nicht viele Spieler, die danach zurückgekommen sind und einigermaßen wieder auf ihrem Level gespielt haben. Und es gab sogar nur einen einzigen, und zwar Dominic Wilkins, der es wirklich geschafft hat, einigermaßen akkurat wieder zurückzukommen. Alle anderen strugglen massiv. Denkt euch mal bitte wieder zurück, DeMarcus Cousins, als er noch bei den Pelicans war oder dann davor bei den Sacramento Kings. Unfassbar dominanter Center, einfach extrem stark, hat immer, was weiß ich, 20 Punkte, 10 Rebounds immer abgegriffen oder 25 und 12 locker im Schnitt aufgelegt. Verletzt ein Jahr lang und jetzt sitzt er einfach gerade mit auf der Bank und bekommt einfach keine Einsatzminute und das finde ich so krass. Und bei Kevin Durant, der Typ kommt einfach zurück und es wirkt einfach so, als wäre er nie weg gewesen. In der Regular Season genauso viele Punkte wie Kyrie Irving aufgelegt, 26,9 mit noch absurderen Wurfquoten, denn er hat trotzdem, obwohl er genauso viele Punkte aufgelegt hat, 3 Würfe weniger genommen aus dem Feld, als es Kyrie Irving getan hat. 53,7% aus dem Feld, 45% von der Dreierlinie und 88% von der Freiwurflinie. Zudem noch ganz entspannt 7 Rebounds, 5,6 Assists, 0,7 Steals und 1,3 Blocks. Damit übrigens auch der Spieler mit den zweitmeisten Blocks, mit den drittmeisten Blocks, sorry, der Regular Season. Wenn man jetzt LaMarcus Aldridge allerdings mit einrechnet, der hat in seinen, wie viele Spiele waren es? 4, glaube ich, die er gemacht hat. 5, 2,2 Blocks im Schnitt ist gerade mal mitgeholt. Ich würde ihn trotzdem eigentlich gerne mit ausrechnen. Also, dann ist er dann der zweitbeste, nur hinter Jared Allen. Und, große Überraschung, auch der hat nur 12 Spiele gemacht. Dementsprechend eigentlich schon der Spieler mit den meisten Blocks. Zusammen mit übrigens Nicholas Claxton, der auch bei 1,3 lag, aber eben auch 32 Spiele gemacht hat, nur in Anführungsstrichen, auch wenn man das nur eigentlich nicht sagen muss, denn Kevin Durant hat wie viel gespielt? Richtig, 35 Spiele. Jetzt könnte man sagen, okay, 35 Spiele sind ja auch ganz schön wenig, mal gucken, ob der das überhaupt in der Postseason zeigen kann und was soll ich sagen, ja, kann er. 32 Punkte, 55% aus dem Feld, 50% seiner Dreier trifft er und 91% von der Linie. Andere werden schlechter in der Postseason, Kevin Durant wird noch besser und das ist so unfassbar eklig, denn er ist immer noch einer der vielseitigsten Scorer der NBA-Historie. Und da könnt ihr mir jetzt gerade auch sagen, was ihr wollt und Snake hin und her, ja, ich fand die Moves auch immer kacke, die er gemacht hat, aber wenn dieser Typ auf dem Feld ist, finde ich, kannst du ihn irgendwie nicht mögen. Also ich finde den einfach überragend. Du guckst ihm einfach zu, wie er einfach Nacht für Nacht oder Angriff für Angriff die besten Verteidiger des Gegners einfach bloßstellt. Fadeaways aus der Mitteldistanz über sie trifft, seinen komischen Hesitation-Dreier, wie er zum Korb zieht, dank Korbleger. Der kann alles, dieser Mann. Und das macht ihn so unglaublich gefährlich und so unglaublich gut. 32 Punkte in den Playoffs, das ist der absolute Wahnsinn. Und das dann noch mit so heftigen Quoten, das ist einfach absolut crazy. Und das nach einer Verletzung, wo er einfach ein Jahr lang kein Basketball gespielt hat. Unfassbar krass. Jetzt waren wir erstmals gerade bei dieser Saison, aber ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal so ein kleines bisschen nochmal in den Kontext jetzt gerade mal mitzusetzen. Auch hier fangen wir jetzt erstmal wieder an mit Kyrie Irving. Kyrie Irving ist schon mal Champion gewesen mit den Cleveland Cavaliers als zweitbester Spieler hinter LeBron James. Ja, er hat den entscheidenden Wurf getroffen, trotzdem könnte man jetzt gerade nicht sagen, oh, das ist der Wurf, der jetzt gerade LeBrons Legacy gerettet hat, ist nicht so, ist jetzt aber auch egal, darum geht es jetzt gerade auch nicht. Auf jeden Fall ist ihm dann aufgefallen, ein Jahr später, als dann die Cavaliers ganz schön dick rausgeflogen sind, was aber dann auch irgendwie logisch war, weil es eben einfach nicht mehr so wirklich doll war, was sie dann eben hatten, hat er sich dann gedacht, nein, ich brauche jetzt mein eigenes Team, ich wechsle jetzt zu den Boston Celtics mit den jungen Spielern Jason Tatum, Jaylen Brown. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Warum? Weil Kyrie Irving einfach unbedingt the man sein wollte, weil er unbedingt die erste Option sein wollte. Ich kann mich an eine Szene noch sehr, sehr gut erinnern. Da gab es die Chance auf einen Game-Winner. Kyrie Irving stand an der Mittellinie so in etwa. Es war noch in etwa 2 Sekunden auf der Uhr. Jason Tatum stand irgendwo in der Ecke, hat den Ball bekommen, hat einen Fadeaway-Dreier genommen. War nicht leicht auf jeden Fall, war trotzdem noch gut contested. Aber Kyrie Irving hat sich einfach extrem darüber aufgeregt, dass er diesen Ball nicht bekommen hat, wo ich mir denke, Bro, du stehst halt einfach an der Mittellinie. Ja, du hast noch 2 Sekunden Zeit, okay, dann hast du als Maximales, was du dabei rauskriegen kannst, einen extrem tiefen, verteidigten Dreier. Ja, er ist Kyrie Irving, er kann diese Würfe treffen, aber Jason Tatum hatte einfach eine klar bessere Position in diesem Angriff. Er hat den Wurf übrigens nicht reingemacht, ja, deswegen haben sie das Spiel verloren und Kyrie Irving war quasi außer sich. Und das hat mir einfach schon so gezeigt, okay, Kyrie, vielleicht solltest du nicht der beste Spieler in einem Team sein, zumindest nicht in einem Team, was auf jeden Fall contenten will, und das wollte er offensichtlich schaffen. Dann ist er zu den Brooklyn Nets gegangen, hatte dann erstmal ja schon massive Probleme, erstmal was Fitness angeht, hat in seiner ersten Saison nur 20 Spiele absolviert, in denen sah er allerdings unglaublich gut aus, auch hier schon 47,8% aus dem Feld, 39% Dreier, 27,4 Punkte, 5,2 Rebounds, 6,4 Assists und ja, das waren gerade unfassbar viele Zahlen, aber ich finde es einfach immer noch geil, sich so eine Stats einfach nochmal mit anzugucken. Und dann hast du eben jetzt gerade so dieses Jahr, wo jetzt eben Kevin Durant wieder da ist und wo dann James Harden nochmal mitgeholt wird. Und ja, er spielt immer noch eine extrem krasse Saison. Darüber muss man nicht diskutieren. Wie gesagt, unfassbar effizient als Scorer. Und eben auch immerhin mit 6 Assists im Schnitt. Sein Karriereschnitt liegt bei 5,7. Das heißt also zumindest ein kleines bisschen oben drüber. Aber er hat jetzt natürlich auch ganz, ganz andere Waffen nochmal neben sich. Natürlich, klar, Kevin Durant, James Harden sowieso. Dann hast du aber noch mit Joe Harris einen der besten Dreierschützen der NBA. Mit Blake Griffin jetzt nochmal einen, der mit dazugekommen ist, der jetzt auf einmal wieder anfängt, guten Basketball zu spielen, seit er aus Detroit raus ist. Kann man übrigens auch nochmal diskutieren, finde ich auch echt ätzend, aber gut. Und ja, dann am Ende hast du eben so diesen extrem starken Scorer auf der Point Guard Position, der auch ab und zu mal einen Assist mal verteilen kann, der extrem gut für andere kreieren kann, wenn er es möchte, aber eben als erstes auf seinen eigenen Wurf bedacht ist, der jetzt aber eben auch schon die meisten Spiele jetzt gerade gemacht hat in dieser Saison. Und dann haben wir Spieler Nummer 2, James Harden. Und was ihn, finde ich, so diesen guten Case jetzt gerade gibt, ist das, wie er sein Spiel einfach mal mit umgestellt hat. Wir müssen uns einfach mal angucken, letzte Saison noch, ja, Houston Rockets 2019-2020. James Harden holt 34,3 Punkte im Schnitt, 6,6 Rebounds und 7,5 Assists. Die Wurfquoten sind jetzt nicht so wirklich gut, 44,4% aus dem Feld, 35,5% von draußen, aber ganz ehrlich, wenn der Typ halt einfach 23 Würfe pro Spiel nimmt oder 22 und davon 12 Dreier, dann erwarte ich einfach nicht, dass die Zahlen so extrem hoch sind, also seine Wurfquoten. Trotzdem ist übrigens seine Karrierequote bei genau diesen 44,4%. Seine Karriere-Dreierquote ist allerdings noch ein kleines bisschen höher, nämlich etwa 1%, nämlich bei 36,3%. Und das finde ich einfach mega heftig. Du hast einfach einen Typen, der 22,3 Mal pro Spiel geworfen hat, Karriereschnitt übrigens 16,7, und trotzdem seinen Karriereschnitt an Feldwurfquote einfach mal halten konnte. Und das, finde ich, ist der absolute Wahnsinn. Und wir können auch gerne nochmal eine Saison davor gucken. 36,1 Punkte mit 44,2% aus dem Feld. Also auch hier fast die identische Quote und von draußen sogar noch besser 36,8. Wie wahnsinnig krass ist dieser Typ einfach im Scoring gewesen bei den Houston Rockets. Jetzt kommt er aber an zu den Brooklyn Nets, kommt jetzt gerade an in ein schon funktionierendes Duo aus Kyrie Irving und eben Kevin Durant. Und was macht er? Er macht genau das, was er machen muss. Er stellt sein Game um, geht ein bisschen weniger auf Scoring, nimmt anstatt 22,3 Würfe nur noch 16,6, seit er jetzt bei den Brooklyn Nets ist, und noch 7,3 Dreier anstatt noch in der letzten Saison 12,4. Und er konzentriert sich aufs Passen. In der Saison davor 7,5 Assists, er kommt zu den Brooklyn Nets 10,9. Und das finde ich so unglaublich gut an diesem Mann. Und das zeigt mir einfach, wie krass er einfach offensiv ist. Er schafft es nicht nur jede Nacht, die Verteidiger einfach zu überscoren, wie er es in den drei Saisons davor gemacht hat, wo er jeweils über 30 Punkte geaveraged hat. Wie gesagt, einmal sogar 36, einmal 34. Absoluter Wahnsinn. Nein. Sondern er schafft es eben auch nochmal über dieses Assist-Geben. Er kann einfach eine Defense komplett auseinandernehmen. Er sieht einfach immer genau das, was das Team braucht. Wenn er merkt, okay, Scoring läuft jetzt gerade nicht so gut oder so, die Rollenspieler, so Joe Harris zum Beispiel, Bruce Brown, Blake Griffin, treffen ihre Würfe jetzt gerade nicht so gut, okay, dann übernehme ich jetzt halt wieder ein bisschen, dann mache ich jetzt halt wieder ein bisschen mehr Scoring. Oder er sieht, okay, so das Team braucht jetzt mal wieder trotzdem mal ein paar Assists irgendwie, es läuft jetzt gerade noch nicht so richtig, aber wir kommen jetzt gerade schon wieder mit rein. Dann kreiert er einfach Raum, geht einfach im 1 gegen 1 an seinem Gegenspieler vorbei, Kick raus, Dreier und bam, ab dafür. Und das macht diesen Spieler so unglaublich wertvoll. Dazu, wie gesagt, defensiv auch, ja, schon wesentlich ordentlicher jetzt gerade als sonst früher. Ja, man kennt immer noch so diese alten Memes, wo er dann sich überhaupt nicht anstrengt und gar keinen Bock hat auf Defense. Aber ganz ehrlich, in einem Team wie die Houston Rockets jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel am Anfang jetzt gerade gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht so mega Bock, Defense jetzt gerade zu spielen, wenn ich halt in der Offensive alles alleine machen muss. Jedes Mal muss ich irgendwie gucken, dass ich irgendwas kreiere, entweder für mich oder für andere. Das ist einfach irgendwann extrem ermüdend und das dann nur am Ende, um dann wenn überhaupt in die Playoffs zu kommen und dann halt direkt in der ersten Runde rauszufetzen. Das finde ich jetzt halt auch nicht so wirklich geil. Ja, natürlich, so ein bisschen Anstrengung sollte schon nochmal mit sein. Aber wenn du, wie gesagt, so dieser alleinige Superstar im Team bist und nicht glaubst, dass sie irgendwas reißen könnt, dann am besten nochmal ein Back-to-Back und du halt offensiv die ganze Zeit schon dabei bist, irgendwie irgendwas zu produzieren, vielleicht schon 42 Punkte geholt hast, 30 von möglichen 32 Minuten auf dem Parkett schon gestanden hast, ja, dann hätte ich irgendwann auch keine Lust mehr. Vor allem, wenn wir dann einfach trotzdem immer hart auf den Sack kriegen würden. James Harden zeigt mir einfach, dass er einfach unglaublich vielseitig offensiv ist und dass er, wenn er ein bisschen Bock hat, auch gut verteidigen kann. Und dann kommen wir jetzt zum letzten dieses Triumvirats, Kevin Durant. Ja, 2019-20 komplett verpasst, kommt zurück, 26,9 Punkte und er scored, als wäre nichts gewesen. Absolut crazy, dieser Typ. Davor, wir gehen jetzt nochmal in so einen kleinen Karriere-Reflect. Natürlich, angefangen in Seattle, war dann aber nur ein Jahr dann da, also in Seattle, bevor dann eben die Franchise umgezogen ist nach Oklahoma City und sich dann eben auch umbenannt hat von Supersonics and Thunder. Ja, und da war er dann erstmal ein paar Jährchen, bis er dann eben in den Western Conference Finals mit 3:1 vorne lag, so kurz vor den Finals stand und sie dann gegen die Golden State Warriors dieses 3:1 noch verspielt haben, 3:4 rausgeflogen. Und er macht den absoluten Snake-Move und wechselt zu dem Team, was ihn geschlagen hat. Zu dem Team mit Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green, zu dieser Big Three, die einfach in dem Jahr vor ihm mit 73:9 einen neuen Bestwert aufgestellt haben für die meisten Siege in einer Saison. Er wechselt dahin. Die Warriors sind übrigens nicht Meister geworden 2016, wollte ich auch nochmal kurz sagen. Ja, toll, super, 73 Win-Team, aber eben nicht Meister geworden. 3:1 Finals noch geblowt und LeBron James damit seinen Ring in Cleveland gegeben. Wie auch immer, Kevin Durant kommt dann damit hin. Und ja, er macht halt einfach Kevin Durant Sachen. Klar, er nimmt weniger Würfe. Ja, sein Career-High in Punkten pro Spiel in einer Saison liegt bei 32. Da hat er aber eben auch 20,8 Würfe genommen. Bei den Warriors waren es vor allem in der ersten Saison nur, in Anführungsstrichen, 16,5, also 4 Würfe weniger. Und ja, er war trotzdem einfach extrem stark. Man muss es einfach mal so sagen, natürlich sind dann die Warriors zweimal mit ihm Meister geworden. Natürlich wurde er dann zweimal Finals-MVP. Und dann, je nachdem, umso länger das halt ging, umso mehr hattest du so das Gefühl, okay, Kevin Durant kommt halt immer mehr damit an. Trotzdem schon immer ein effizienter Scorer gewesen. In den letzten Jahren, seit 2012-13 genau, immer mindestens 50% aus dem Feld und das eben bei dieser Anzahl an Wurfversuchen. Diese 16,5 waren wirklich das absolute Minimum. Career High in Anführungsstrichen bei diesen Wurfversuchen waren dann eben auch diese 20,8, die er geholt hat. Und auch da hat er eben über 50% getroffen. Und auch was seine Dreier angeht, da hat er nur 2018-19 so ein kleines Low mit 35,3. Ansonsten auch immer mindestens 37,5%, teilweise sogar über 40. Und das ist einfach der unfassbare Wahnsinn. Kevin Durant ist einfach ein Killer offensiv. Und dann ging es jetzt eben natürlich in die NBA Finals 2019 gegen die Toronto Raptors. Kevin Durant nicht fit, geht rein und zack, reißt sich die Achillessehne. muss raus, fällt die ganze nächste Saison aus, wechselt aber davor noch zu Brooklyn als Free Agent 2019-20. Trotzdem, wie gesagt, kein einziges Spiel gemacht. Kommt jetzt einfach in diese Saison zurück und ist einfach der alte KD. Und das sogar nochmal ein Stückchen besser. Karrierequoten 27 Punkte, diese Saison 26,9. Karrierequote 49,4% aus dem Feld, diese Saison 53,7%. Das ist übrigens Career High mit seinem ersten Warriors-Jahr 2016-17. Auch hier nimmt er jetzt zumindest nochmal fast einen Wurf mehr als davor. Dreierquote normalerweise 38,4% bei 4,9 Versuchen. Diese Saison Career High 45% bei 5,4 Versuchen. Absoluter Wahnsinn, ansonsten dann noch Karrierequote, Freiwürfe 88,3, diese Saison 88,2. Rebounds holt er auch, genau das, was er in seiner Karriere holt, nämlich 7,1. Und dazu dann noch Assists, Karriere 4,2, diese Saison 5,6. Und auch er zeigt, okay, wenn ich einfach mit anderen Leuten zusammenspiele, hole ich auch mehr Assists. Woran sieht man das? Natürlich, erstes Warriors-Jahr ging es noch, 4,8, dann danach 5,4, 5,9. Diese 5,9 übrigens auch sein Career High, die 5,6, die er jetzt hat, zweitbester Wert. Das zeigt ganz klar, ja, Kevin Durant kann auch mit anderen Superstars zusammenspielen. Natürlich kann er immer noch der beste Scorer dieses Teams sein, aber er schafft es eben auch, den Ball weiterzuleiten, wenn er eben jemand anderen sieht, der komplett frei steht. Jetzt aber zu dieser Frage, nachdem wir das jetzt gerade alles analysiert haben. Wer ist der wichtigste dieser drei Spieler? Wir haben also einmal Kyrie Irving, der Spieler, der die meisten Spiele gemacht hat in dieser Saison, zumindest in der Regular Season mit eben 54, vor allem Scorer, aber auch so ein kleines bisschen Playmaker. Spieler Nummer 2, James Harden, 36 Spiele gemacht in dieser Saison, dafür aber eben sehr, sehr krass, was einfach sein Playmaking angeht. 24,6 Punkte, 11 Assists oder Kevin Durant, defensiv schon durchaus wichtiger Anker, immerhin mit 1,3 Blocks in der Saison, vor allem aber offensiv der variabelste Scorer, den die NBA vielleicht jemals gesehen hat, 26,9 Punkte bei brachialen Quoten, dazu noch 7 Rebounds, 5,6 Assists. Wie sieht eure Antwort aus? Könnt ihr mir jetzt erst mal schön bei Instagram schreiben, bevor ihr jetzt hier gerade diese Folge jetzt gerade weiterhört, mal kurz auf Pause drücken und ab dafür schreibt mir einfach mal, wer ist der wichtigste Superstar für euch, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. Und jetzt kommt meine Auflösung. Für mich ist es James Harden. Ja, es ist für mich James Harden. Es gab so ein paar Statistiken, die jetzt gerade rausgehauen wurden. Die habe ich jetzt hier gerade nicht mit offen. Aber wenn James Harden gefehlt hat, bei den Brooklyn Nets, lief es wesentlich schlechter, als wenn Kevin Durant oder Kyrie Irving ausgefallen sind. Warum? Habe ich gerade schon gesagt. Er schafft es eben, genau darauf zu reagieren, was die Defense ihm gibt. Er scored entweder sehr, sehr viel, wenn die Defense ihm die Chance dazu gibt, wenn sie ihn doppeln, findet er immer den richtigen Ausweg. Er kann für sich und für andere kreieren, natürlich. Er kann sehr, sehr oft an die Linie kommen, wenn er es drauf anliegt. Er kann in Richtung Zone gehen, er kann seine Stepback-Dreier treffen und das macht ihn so unglaublich krass. Vor allem das, was ihn aber einfach absetzt von den anderen, ist eben dieses Playmaking. Die anderen beiden Spieler zusammen haben in der Regular Season 11,6 Assists geholt. James Harden alleine hat schon 10,9 aufs Parkett gezaubert. Und das zeigt mir einfach, wie unfassbar wichtig er für dieses Team ist. Ja, die ersten beiden Spiele gegen die Milwaukee Bucks war er jetzt gerade nicht da. Und große Überraschung, die Brooklyn Nets haben mit oder führen jetzt mit 2-0, haben die Milwaukee Bucks gestern richtig, richtig auseinandergenommen. Mit über 40 Punkten abgeschossen oder mit fast 40 Punkten. Und ja, was soll man sagen, natürlich sieht man das schon, okay, Kevin Durant ist ein Killer, aber ganz ehrlich, das wussten wir jetzt auch schon davor, dass er das auf jeden Fall drauf hat und auch ein Kyrie Irving kann sowas sein. Und auch im ersten Spiel war es nochmal so ein Blake Griffin, war es ein Irving, war es ein Durant, ja, die sind alle extrem gut. Aber ein James Harden, finde ich, hebt dieses Team einfach nochmal auf ein komplett anderes Level, eben einfach durch sein ganzes Passing, durch seine ganze Spielübersicht, die er hat. Ja, Kevin Durant ist definitiv der beste Scorer dieses Teams. Und ja, Kyrie Irving ist auf jeden Fall der beste Ballhändler dieses Teams, aber James Harden ist eben der perfekte Hybrid aus diesem Scoring und Playmaking. Genau dieser Typ, den die Brooklyn Nets eben nochmal mit brauchen. Theoretisch, wenn es jetzt gerade sein müsste, könnte sich James Harden einfach nur zurücklehnen, könnte sagen, boah, ich glaube, ich score halt einfach mal nur 10 Punkte und verteile halt dafür einfach mal 25 Assists. Er könnte das locker machen, das wäre überhaupt kein Ding für ihn. Und das finde ich halt einfach so extrem heftig. Und das macht ihn so extrem wertvoll und so extrem gut. Da könnt ihr mir jetzt gerade auch sagen, was ihr wollt. Ihr werdet mich nicht von dieser Meinung abkriegen. Career High übrigens 17 Assists und in dieser Saison übrigens auch schon 17 Assists mal geholt. Das ist einfach schon übertrieben krass. Der Typ kann einfach immer ein Triple-Double holen, wenn er darauf Bock hätte. Er könnte es auf jeden Fall machen, aber er muss es halt nicht immer machen. Er schafft es halt einfach, seine Kräfte so mit einzuteilen, schafft es genau rauszufinden, wann er jetzt gerade lieber scoren sollte, wann er lieber in Richtung Playmaking gehen sollte. Und das macht James Harden für mich zum wichtigsten Spieler der Brooklyn Nets. Wenn ihr es jetzt immer noch nicht getan habt, dann folgt mir jetzt bitte erstmal bei Instagram und bei Twitter. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade bis hierhin zugehört habt. 30 Minuten finde ich ist eine sehr, sehr schöne Folgenlänge für einen Dienstag. Und apropos, es könnte jetzt immer sein, dass die Folgen, die jetzt früher immer so gegen 11, 12 Uhr rausgekommen sind, ein kleines bisschen später kommen. Dadurch, dass ich jetzt eben wieder arbeite, sehr, sehr normal, kann es jetzt durchaus dazu kommen, dass ich dann eben Frühschichten habe und es natürlich dann nicht vormittags hochlade. Wenn ich es schaffe, würde ich sie auch vorproduzieren. Jetzt gerade bei dieser Folge wollte ich jetzt aber auf jeden Fall noch abwarten, was jetzt heute Nacht nochmal bei rauskommt, also bei den Nets gegen den Bucks. Es war jetzt hier für diese Folge erstmal nicht so wirklich relevant, weil ich es jetzt einfach gerade nur kurz einmal erwähnt habe. Aber vielleicht hat es ja eure Meinung nochmal kurz verändert, wer jetzt gerade der wichtigste Brooklyn Net ist. Für mich war es jetzt gerade sogar so, okay, James Harden ist nicht dabei, die Brooklyn Nets gewinnen trotzdem so extrem hoch. Ist James Harden für mich trotzdem der wichtigste Brooklyn Net? Und ganz einfach, ja, ist er. Und jetzt entlasse ich euch endlich in euren und meinen Feierabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise erstmal auch mal eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann am Samstag. Bye!
Here it's Swish.